Seit ungefähr 20 Jahren leite ich in Gottesdiensten Anbetungszeiten. Also diesen Teil im Gottesdienst, in unserem Gottesdienst, ist das ein fester Bestandteil, den wir nicht missen möchten. Seit 20 Jahren bin ich also unterwegs mit diesem Format Anbetungszeit. Mehrere Lieder en bloc hintereinander, vermengt mit Gebeten. Ja, und man bekommt interessante Rückmeldungen im Laufe von 20 Jahren. Und ich bin dankbar für Rückmeldungen. Wir als Anbetungsleiter, die wir diese Zeiten gestalten, wir brauchen immer wieder auch Rückmeldung, Rückkopplung. Rückmeldung ist immer gut, ist immer hilfreich für Leute, die gestalten, sei es in der Schule, Unterricht, sei es hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, sei es bei den Rangern oder wo auch immer. Es ist immer gut, wenn Leute, die was gestalten, wenn die auch Rückmeldung bekommen. Und es ist ganz spannend, es gibt so bestimmte Spannungsfelder oder bestimmte Themen, die mir immer wieder begegnet sind und Fragen, die mir immer wieder gestellt wurden. Leute, die eher mit dem landeskirchlichen Gottesdienstablauf vertraut sind, für die ist das zunächst einmal fremd, dass man mehrere Lieder en bloc hintereinander wegsingt. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Und von der Seite habe ich öfter mal Fragen gestellt bekommen. Warum, was soll das? Mehrere Lieder so hintereinander weg. Aus dem evangelisch-lutherischen oder katholischen Gottesdienst kennt man es eher so, ein Wechsel von gesprochenen Teilen und von gesungenen und von Liedern. Dann gibt es immer wieder zu bestimmten Liedern Rückmeldungen oder Anfragen. Wir werden heute am Ende der Anbetungszeit, die wir nach der Predigt haben werden, werden wir ein Lied singen, das heißt Dir gehört mein Lob. Und da gibt es eine Textzeile: Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Da habe ich öfter Rückmeldungen bekommen, das bleibt mir irgendwie in der Kehle stecken. Das kann ich jedenfalls nicht ständig singen, oder kann man das überhaupt singen? Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Also manchmal inhaltliche Anfragen an Lieder. Dann haben wir in unserem Gottesdienst auch einen Wechsel aus älterem Liedgut und neueren Liedern und auch ganz brandneuen Liedern. Und auch da gibt es natürlich einmal unterschiedliche Geschmäcker. Die einen schätzen eher das ältere Liedgut, für die anderen kann es gar nicht neu genug sein. Je nachdem, wo man auch so von seinem Geschmack her und von seiner Kultur, vielleicht von seinem Elternhaus unterwegs ist, hat man eher eine Neigung zu barocken Liedgut oder noch älteren Sachen oder Liedern aus dem 19. Jahrhundert oder eben aus dem 20. Jahrhundert oder ganz neue Sachen. Also das ist immer wieder ein Thema bei Gesang im Gottesdienst. Was für eine Kultur ist das eigentlich? Was für ein Stil? Und natürlich gibt es, wir haben nicht alle denselben Geschmack, ist auch wunderbar, aber es gibt Leute, die können mit bestimmten Liedern oder mit einem bestimmten Musikstil von ihrem Geschmack her nichts anfangen. Dann gibt es eingängige Lieder, die kann man schnell lernen, kann man schnell mitsingen. Und es gibt sehr komplizierte Lieder, also die also dazu geeignet sind, die Gemeinde mehr oder weniger rauszuschleudern bei irgendwie jeder dritten Kurve, also wo ständig irgendwelche komplizierten musikalischen Verwerfungen sind oder wo der Tonumfang sehr hoch ist. Ich weiß nicht, wie es euch beim ersten Lied in diesem Gottesdienst ging, das fängt relativ tief an, also relativ weit unten, das ist immer ganz gut am Anfang eines Gottesdienstes, die Stimme ist noch nicht so in Fahrt, wenn man da etwas tief anfängt, aber es wird dann im letzten Teil des Liedes, geht es sehr hoch, also dieses Lied hat einen hohen Tonumfang, es ist gar nicht so leicht für eine einzige Stimme, das alles abzudecken. Dann gibt es immer wieder Fragen, wo und wie ist das eigentlich aus der Bibel abzuleiten, was wir da singen? Hat das überhaupt irgendetwas mit der Bibel zu tun? Das ist für mich auch immer wieder beim Raussuchen von Liedern ein Thema oder eine Frage. Was hat sich der Verfasser des Liedes eigentlich dabei gedacht? Und hat er das irgendwo aus der Bibel, aus einem Psalm? Oder hat er sich das irgendwie aus den Rippen geleiert? Ist das irgendwie eher so seine Gefühlslage? Wo kommt das eigentlich her? Dann gibt es Lieder, die sind sehr inhaltsreich. Ja, 13 Strophen. da jede Menge Information, jede Menge Stoff zum Nachdenken. Und dann gibt es so Chorusse, die sind sehr einfach, sehr schlicht, sehr wenig Inhalt. Und auch da gibt es, bekomme ich unterschiedliche Rückmeldungen. Die einen, die lieben das eher mit viel Inhalt, mit viel Stoff zum Nachdenken. Und die anderen lieben es eher so emotional, mit jetzt eher weniger Text, aber vielleicht mit mehr Gefühl dabei. Kleiner Denkanstoß schon mal. Man kann einem Vertreter des anderen Geschlechts sehr wortreich seine Zuneigung erklären und die Hintergründe und warum man sie oder ihn bevorzugt. Oder man kann den anderen in den Arm nehmen. Und ich finde, man kann es nicht miteinander vergleichen. Man kann nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter oder das eine ist inhaltsreicher und das andere ist inhaltsleerer. Sondern es ist eher die Frage, was will man eigentlich ausdrücken? Klammer zu. Inhaltsreich versus inhaltsarm. Dann, ich habe in meinem Arbeitszimmer, und eben weil ich eben seit 20 Jahren mit Anbetungszeiten unterwegs bin, ich habe viele Ordner mit Liedern, die ich abgeheftet habe, und ich habe die natürlich alphabetisch sortiert, und manchmal prüfe ich nach, wie viele Lieder fangen eigentlich mit Ich an und wie viele Lieder fangen mit Herr an oder mit Du oder mit Gott. Das ist auch so ein Thema. Geht es in einem Lied sehr stark um mich, um uns, wie es uns gerade geht oder auch nicht geht? Oder ist der Fokus bei Gott? Ein weiteres Spannungsfeld. Da achte ich manchmal darauf so, wie ist das mit meinem Lied gut? Gibt's da, bekomme ich Schlagseite vielleicht zum Ich hin? Muss ich nachsteuern, nachjustieren? Das ist in meinem eigenen Gebet, in meiner eigenen Anbetung und auch bei uns in der Gemeinde eher um Gott geht. Dann gibt es Lieder, die sind sehr fröhlich und es gibt Lieder, die sind sehr traurig. Und wie soll das überhaupt zu unseren 120, 130, 140 Gemütszuständen passen? Oder geht das überhaupt? Auch an der Stelle bekommen wir immer mal Lieder Rückmeldung oder Anfragen an unser Liedgut, was wir hier in unseren Gottesdiensten pflegen. Und das ist immer sehr unterschiedlich. Also manche empfinden es als manchmal zu fröhlich, zu euphorisch und andere empfinden es als zu getragen, zu traurig. Aber stellen wir es einfach mal fest, es gibt da so ein gewisses Spannungsfeld. Bei der Gelegenheit, wir werden uns also mit unseren Anbetungszeiten, mit unserem Liedgut beschäftigen in den nächsten Wochen bis Pfingsten. Und ihr seid alle eingeladen, wenn ihr Anfragen habt, das gezielt an mich zu richten, wenn ihr schon immer mal Fragen hattet zu bestimmten Liedern oder wenn euch irgendwas ein Anstoß war, lasst es alles mal raus. Sagt mir das, teilt mir das mit, schickt mir eine E-Mail. Das wäre für mich eine große Hilfe oder auch für uns, die wir die Predigten vorbereiten, die Predigten halten, ist das eine Hilfe, an der Stelle wirklich im Kontakt mit euch zu sein und das festzustellen und nicht nur so über den Daumen gepeilt zu entscheiden, was wir mal ansprechen von hier vorne. Das mal als Einführung zu dieser ganzen Serie. Wir werden uns also mit diesem festen Teil unserer Gottesdienste, der Anbetungszeit, beschäftigen und das mal durchdenken, dass wir das mit mehr Bewusstsein und mehr Überzeugung tun können. Dass wir ja einfach wissen, warum wir das tun. Kleine Rückmeldung von dem Pastor der Baptistengemeinde, Heiko Reinicke. Eine Rückmeldung, über die ich mich gefreut habe. Wir haben in den Wochen vor Ostern gemeinsam Gottesdienst gefeiert in den Räumen der Baptistengemeinde und Heiko hat mir sofort zurückgemeldet, dass er es am Gesang merkt und er hat mir die Rückmeldung gegeben, du hast eine gesangesfreudige Gemeinde. Hat mich gefreut. Heute geht es speziell darum, was ist eigentlich Anbetung? Also wie diese Zeit im Gottesdienst, diesen Block mit Liedern, mal so formal beschrieben, Block mit Liedern. Lobpreis sagt man sagt manchmal Anbetung. Und heute geht es um die Frage, was ist eigentlich Anbetung? Und ich hoffe speziell euch Orcas, dass ihr Spaß dran habt und dass ihr innerlich mitgehen, mitdenken könnt. Weil ihr seid ja immer dabei für die Anbetungszeit, immer am vierten Sonntag im Monat. Genau, und ich hoffe, dass ihr auch was damit anfangen könnt, was ich euch heute mitgebe, dass ihr auch darüber auch sprechen könnt. Genau. Heute möchte ich dazu Mut machen, eine sehr unemotionale, sehr trockene, feste Entscheidung zu fällen, Gott anzubeten, ihn als Herrn, als Gott anzuerkennen. Hat eigentlich wenig mit Gesang und mit Liedern zu tun. Es geht dabei um die Haltung dahinter. Das Wort Anbetung in der Bibel heißt eigentlich sich hinknien. Ja, also so.
Das ist Anbetung erstmal. Das Wort für Anbetung heißt das.
In der Sprache der Bibel. Wir knien uns eigentlich, außer in Kirchen oder vor allen Dingen vielleicht in der katholischen Kirche, knien wir uns selten hin. Also, und auch darüber muss man sprechen, was heißt es eigentlich, sich hinzuknien? Und das bedeutete vor allen Dingen in der Antike, sich vor einem Stärkeren zu beugen und jemand anderen als den Stärkeren anzuerkennen. Gestern Abend war so ein Boxkampf, so ein spektakulärer Boxkampf, habe ich nur am Rande mitbekommen, aber am Ende stehen immer die beiden Gegner zusammen als der Ringrichter in der Mitte und dann wird einem dem Sieger die Hand gehoben. Und vielleicht können wir mehr damit anfangen. Anbeten heißt, das anzuerkennen, dass jemand anderem die Hand gehoben wird, dass jemand anderes sich als Stärkerer erwiesen hat. Und wer anbetet, will jemand Boxergebnisse abfragen, oder? Ich glaube, der Engländer. Klammer zu. Genau. Alles klar. Anbeten heißt anerkennen, dass jemand stärker ist und heißt eigentlich noch mehr, auch sich diesem ausliefern, sich in die Hände dieses Stärkeren begeben. Also wer sagt, ich bete Gott an, der sagt erstmal gar nicht, ich singe gerne oder viel, sondern er sagt, ich erkenne Gott als Herrn an, als allmächtigen Gott, und ich begebe mich unter seine Herrschaft, unter seine Autorität. Und wie gesagt, ich möchte euch Mut machen, das festzumachen, also eine Entscheidung zu fällen, egal was im Leben los ist, mal scheint die Sonne, mal regnet's, mal geht's uns gut, mal haben wir Grund, uns zu freuen, mal fallen Dinge vor, mit denen wir Mühe haben, die uns wehtun. Und ich möchte im Kern Mut dazu machen, die Entscheidung zu fällen, ich werde Gott anbeten, egal was in meinem Leben vorfällt. Ich werde mich in die Arme Gottes werfen, vielleicht sogar gerade dann, wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe. Vor über 20 Jahren war ich selbst Teilnehmer eines Gottesdienstes und es ging in diesem Gottesdienst um Anbetung. Also für mich ist das so ein bisschen so wie so ein Flashback, auch jetzt darüber zu predigen, nur dass ich die Position gewechselt habe. Ich saß wie ihr vor über 20 Jahren in den Reihen und habe gemerkt, dass Gott mich sehr konkret fragt und dass er das auch lange vorbereitet hat. Also dass es nicht nur um einen Moment im Gottesdienst ging, sondern dass es für mich persönlich einen langen Vorlauf hatte, dass Gott mich gefragt hat, bist du bereit, meine Herrschaft über deinem Leben zu akzeptieren und vor allen Dingen auch dann, wenn du es nicht verstehst, wie ich mit dir umgehe. Und der Prediger hat genau darum geworben, das festzumachen. Einfach zu sagen, ich werfe mich, Gott, in deine Arme, egal ob jetzt die Sonne scheint oder egal ob der Regen fällt. Und das war für mich eine einschneidende Zäsur. Auch heute noch nach 20 Jahren sage ich, das ist für mich der einschneidendste Umbruch in meinem Glauben gewesen. Ich kann meinen eigenen Glaubensweg in Vorher und Nachher einteilen. Ich war vorher auch an Gott gläubig, aber da habe ich so eine Art kopernikanische Wende erlebt. Ja? Kopernikus hattet ihr vielleicht schon in der Schule, ne? Also was ist im Sonnensystem in der Mitte oder was ist im Universum in der Mitte? Ist es die Erde oder ist es die Sonne? Und kopernikanische Wende heißt, dass man im ausgehenden Mittelalter, in der frühen Neuzeit, das Kopernikus entdeckt hat, nicht die Erde ist in der Mitte, sondern die Sonne ist in der Mitte. Und nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und kopernikanische Wende im Glauben, damit meine ich, ich habe verstanden, Die Welt funktioniert so, dass ich mich um Gott drehe. Dass ich sozusagen sein Trabant bin, sein Planet. Und dass es nicht umgekehrt ist, dass Gott um mich herumkreist, sondern dass er die Mitte ist. Und in diesem Gottesdienst hat der Prediger über Psalm 81 gepredigt und das lese ich jetzt vor. Jubelt Gott zu, er ist unsere Zuflucht, jauchzt dem Gott Jakobs zu, stimmt an den Gesang, schlagt die Pauke, die liebliche Laute, dazu die Harfe, stoßt in die Posaune am Neumond und zum Vollmond am Tag unseres Festes. Denn das ist Satzung für Israel, Entscheid des Gottes Jakobs. Er setzte es ein als ein Zeugnis in Josef, als er auszog in das Land Ägypten. Eine Stimme höre ich, die ich noch nie vernahm. Seine Schulter habe ich von der Bürde befreit, seine Hände kamen los vom Lastkorb. Du riefst in der Not und ich riss dich heraus. Ich habe dich aus dem Gewölk des Donners erhört, an den Wassern von Meriba geprüft. Höre mein Volk, ich will dich mahnen. Israel, wolltest du doch auf mich hören. Für dich gibt es keinen anderen Gott. Du sollst keinen fremden Gott anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus Ägypten. Tu deinen Mund auf. Ich will ihn füllen. Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Israel hat mich nicht gewollt. Da überließ ich ihrem verstockten Herzen, und sie handelten nach ihren eigenen Plänen. Ach, dass doch mein Volk auf mich hörte, dass Israel gehen wollte auf meinen Wegen. Wie bald würde ich seine Feinde beugen, meine Hand gegen seine Bedränger wenden. Alle, die den Herrn hassen, müssten Israel schmeicheln und das sollte für immer so bleiben. Ich würde es nähren mit bestem Weizen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Ich spreche nochmal ein Gebet. Gott, ich danke dir dafür, dass es ein besonderer Moment ist für eine ganze Reihe unter uns. Und ich danke dir, ich weiß, dass manche vor dieser Frage stehen, ob sie diese kopernikanische Wende in ihrem Leben, ob sie da einwilligen, ob sie die Wirklichkeit akzeptieren, dass du im Zentrum bist und dass es in unserem Leben um dich gehen muss. Jesus, öffne unsere Herzen, rede du zu uns und handle auch an uns. Amen. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das wäre auch schlimm, ne? Ich muss euch aber bekennen, dass mein Glaube, vor allen Dingen vor meiner kopernikanischen Wende, dass das eigentlich so eine Art Weihnachtsmann-Glaube war. Also ich habe nicht mehr wirklich an diese Figur geglaubt, aber ich habe so Gott ein wenig so behandelt, eine ganze Zeit in meinem Glauben, als wäre er der Weihnachtsmann. Das heißt, mein Glaube sah so aus, oder meine Beziehung zu Gott sah vor allen Dingen so aus, dass ich ihm einen Wunschzettel ausgehändigt habe. Dass ich ihm gesagt habe, was ich mir in meinem Leben und für mein Leben wünsche. Und mein Glaube war, ich war sozusagen im Glauben stark oder gut unterwegs, solange irgendwie Erhebliches von diesem Wunschzettel erfüllt wurde. Und es gab aber auch Situationen, wo Dinge in meinem Leben nicht wunschgemäß liefen. Und das hat sich sofort auf meinen Glauben ausgewirkt. Dann hatte ich ein Problem mit Gott, weil er sozusagen seine Aufgabe in meinem Leben nicht erfüllt hat. Es klingt vielleicht sehr, sehr einfach, aber ich lade euch mal ein, hört mal in euer eigenes Gebetsleben rein. Hört euch mal beim Beten zu. Wenn ihr als Eltern mit euren Kindern betet, hört euch mal zu. Und denkt mal drüber nach, wie viel von dem, was ihr betet, dass es genau darum geht, Herr, hilf, dass es in meinem Leben glatt geht, dass es gut läuft. Hilf, dass das klappt, was wir geplant haben, dass wir gesund werden und gesund bleiben. Überlegt mal, wie viel von eurem Gebet im Wesentlichen sich so zusammenfassen lässt, dass wir Gott im Prinzip eine Wunschliste sagen. Wir hätten gern so und so und so, dass das läuft in unserem Leben. Denkt mal drüber nach. Ich muss bekennen, also lange Jahre, wo mein Glaube und mein Gebetsleben sehr stark bestimmt war von solchen Wunschlisten, manchmal auch ganz fromm für andere Leute, ne? Was ich wünsche, was anderen Leuten passiert, das habe ich dann gebetet für andere. Hört euch da mal selber zu beim Beten und denkt mal drüber nach, wie viel ist da eigentlich nichts anderes als ein Wunschzettel, dass das, was wir vielleicht in bester Absicht wollen, dass das alles klappt. Was aber, wenn dein Leben nicht geplant und nicht wunschgemäß verläuft? Was, wenn Dinge hereinbrechen, die echt schmerzhaft sind? Eckhard, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir haben das jetzt nicht von langer Hand geplant, aber so etwas, was du erzählst, das ist so ein Unfall, das ist, da bricht etwas herein, das haben wir jedenfalls nicht gerufen, das haben wir uns nicht gewünscht, da haben wir nicht morgens dafür gebetet, dass sowas genau passiert, dass wir uns bei Glatteis hinlegen und diverse Knochen brechen. Dafür beten wir nicht. Und ich finde es total bemerkenswert, dass du im Nachhinein danken kannst für diese Erfahrung und auch so klar sehen kannst, Gottes Handeln da drin erkennen kannst, auch wenn es unbestritten erstmal ein schmerzhaftes Ereignis war. Wenn in deinem Leben im Moment sich Dinge häufen, wo du sagst, das kann ich schwer aushalten, das kann ich schwer ertragen, das habe ich nicht gerufen, das habe ich mir nicht gewünscht, das tut weh. Wenn sich das vielleicht wie ein Schleier oder wie ein Schatten auf dein Leben legt, herzlichen Glückwunsch, du bist schon auf den brennenden Dornbusch gestoßen. Und wenn du den lange genug beobachtest, wenn du dann deine Füße, deine Schuhe ausziehst, wenn du dann wahrnimmst, Gott ist da, auch gerade in dieser Situation, dann kann es sein, dass du eine einschneidende Begegnung mit Gott hast und dass du eine kopernikanische Wende erlebst und dass dein Glaube ganz neu gegründet wird. Na, ihr erinnert euch, Berufung des Mose, brennender Dornbusch. Mose, stelle ich mir vor, wandert da ein bisschen rum und merkt nach ungefähr 10 Minuten, irgendwas stimmt nicht damit. Der brennt zwar, dieser Dornbusch, aber er verbrennt nicht. Und ich glaube, dass das ein Bild ist für unser Leben. Manchmal stehen wir so ein bisschen in Flammen, also jetzt nicht richtig körperlich in Flammen, aber wir haben manchmal Leidensdruck. Wir haben manchmal Leidensdruck. Ist schwer auszuhalten. Hitze des Lebens, Hitze des Alltags, Hitze des Gefechts, sagen wir auch manchmal. Manchmal ist unser Leben wie ein Kampf und wie ein Streit. Und dann sind wir manchmal selber wie so ein brennender Dornbusch. Und das können ganz heilige und wunderbare Momente sein, wo Gott uns begegnet. Und das sind die Phasen in unserem Leben, wo wir entscheiden, gehen wir vor Gott wirklich auf die Knie oder bleiben wir bei unserem Weihnachtsmann glauben? Oder schaffen wir Gott in unserem Leben sogar ab, weil er nicht so handelt, wie wir uns das wünschen oder wie wir das erwartet haben. Also Anbetung hat im Kern erstmal nichts mit Musik zu tun, sondern mit dieser Lebenshaltung, dass wir uns hinknien. Wir könnten sagen, in dieser Anbetungszeit sonntags, da üben wir das zu knien. Wir üben das zu knien. Wir machen uns das nochmal bewusst, aha, wir wollen in unserem Leben vor Gott knien, wir haben mal diese Entscheidung gefällt. Das machen wir in diesen 20, 25 Minuten im Gottesdienst, damit wir von Montag bis Samstag so unterwegs sind. Das ist nicht, dass wir ständig singen, sondern dass wir in dieser Haltung unterwegs sind, Gott, du darfst Herr sein, du darfst regieren, deine Herrschaft soll kommen, du darfst bestimmen. Also in diesem Psalm am Anfang, da geht es erstmal ganz klar um Musik, jubelt Gott zu, Gesang, Pauke, liebliche Laute, Harfe, Posaune, Neumond, Vollmond, Tag unseres Festes. Da geht es darum, dass Gemeinde zusammenkommt und dann singt. Aber dann geht es anders weiter. Das ist Satzung für Israel, Entscheid des Gottes Jakobs. Also das hat Gott sozusagen so geregelt für Leute, die an ihn glauben. Das hat er als ein Zeugnis in Josef gesetzt, als Gott als er nach Ägypten auszog. Hier sehen wir auf einmal, hier geht es um etwas, was im Leben passiert. Das ist ganz spannend und darüber möchte ich euch noch ein bisschen zeigen. Also hier in diesem Psalm ist Josef erwähnt und Josef ist ein super Beispiel, um das zu verstehen, was eigentlich Anbetung ist. Vielleicht können wir die nächste Folie mal sehen. Dann gleich mal zwei weiter. Wir klicken mal ein bisschen weiter. Genau, wir gehen jetzt schon mal zu Josef. Ein Zeugnis in Josef heißt es in diesem Psalm. Und das ist in diesem Psalm also so eine Art Pfeil drin. Guckt mal nach bei Josef. Das steht in 1. Mose 37 bis 50. Und für Josef ist typisch, der hat eigentlich einen ganz schön krassen Zickzackkurs in seinem Leben mitmachen müssen. Das habe ich so ein bisschen dargestellt. Und wir gehen jetzt mal diese Station kurz durch, weil wir daran begreifen können, was eigentlich Anbetung ist. Erste Station, er ist so als kleiner Bruder zur Welt gekommen. Erstmal als der Jüngste, der Kleinste, der Schwächste in seiner ganzen Familie. Nummer 11, 10 ältere Brüder. Ja? Alle, die große Brüder haben, die spüren das vielleicht so einen gewissen Schmerz schon in sich. 10 große Brüder, ja, das ist in sich schon, ja, nicht so ganz leicht auszuhalten. So, aber jetzt war es, sein Vater hat ihn bevorzugt. Er hat ihm ein buntes Kleid geschenkt. Das hat ihn aufgerichtet, diesen Josef. Das war gut, da hat er sich bestimmt Freude dran gehabt. Dann hatte er große Träume. Er hat nachts geträumt und er hatte so Träume, wir würden vielleicht sagen Fantasien, dass sich mal seine Brüder alle vor ihm hinknien und sogar seine Eltern. Also so ein bisschen Allmachtsfantasien könnte man vielleicht fast sagen. Ne? Also das hat er so als Traum und ich würde sagen, das ist typisch für so einen jüngsten kleinen Bruder. Ne? So ein Traum davon, dass mal alle vor ihm auf die Knie gehen müssen. Okay, also er hatte irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein großes Ego hatte er auch. Aber dann hat das den Neid der Brüder auf sich gezogen. Die Brüder, die waren eifersüchtig, neidisch auf Josef. Und das ging so weit, dass sie ihn beseitigen wollten. Sie haben ihn fast umgebracht. Sie haben seinen Tod fingiert. Sie haben ihn in eine Zisterne geworfen und haben seinen bunten Rock in Blut getränkt von Tieren und haben dem Vater gesagt, wir haben das hier gefunden und wahrscheinlich ist dein jüngster Sohn, dein Lieblingssohn, umgekommen, durch ein wildes Tier gerissen worden. Also da war Josef erstmal eine schlimme Geschichte, auf dem Boden der Tatsachen, kann man so sagen, angekommen. Dann ging es wieder ein bisschen rauf. Jemand hat ihn aus der Zisterne rausgezogen, dass er da nicht umgekommen ist, aber dann ging es in die Sklaverei. Josef kam nach Ägypten in die Sklaverei. Dann ging es wieder ein bisschen hoch. Er hat sich in dem Haus Potiphas zum Obersklaven hochgearbeitet. Er war einfach ein verlässlicher Mann und was der angepackt hat, das geriet, das gelang ihm. Und so hat er sich zum Obersklaven vorgearbeitet. Und dann, zack, ging es wieder bergab. Dann kam die Frau des Potiphar, die hat ein Auge auf ihn geworfen und hat ihn dann mit falschen Anschuldigungen ins Gefängnis gebracht. Dann ist er richtig nochmal eine Etage tiefer gelandet, haben wir nochmal den Blick insgesamt. Es ging ins Gefängnis dann. Ja, aber auch da, Josef hat sich zum Oberhäftling hochgearbeitet. Der Mann war irgendwie nicht zu brechen. Der ist in einer schlimmen Situation da angekommen und hat wieder das Beste draus gemacht. Und hat sich zum Oberhäftling, zum Vertrauensmann für das Personal da hochgearbeitet. Und er hat Mithäftlinge, einflussreiche Leute beraten, hat ihnen Sachen von Gott weitergesagt und hat denen dann mitgegeben, wenn ihr wieder befreit werdet, wenn ihr aus der Haft rauskommt, dann denkt an mich. Aber er ist vergessen worden. Also man könnte was sagen, er drohte im Gefängnis zu verrotten. Er ist vergessen worden im Kerker. Und dann auf einmal erinnert sich doch ein Ex-Mithäftling an den Josef und gibt dem Pharao den Tipp, der Josef kann Träume deuten und er kann beraten. Und dann ruft der Pharao, der höchste Mann im Staat, diesen Josef aus dem Gefängnis und ist so beeindruckt von seiner Weisheit und von seiner Gabe, Träume zu deuten, dass er ihn zum zweiten Mann im Staat macht. Vielleicht können wir es nochmal insgesamt sehen, so diese, ich nenne es mal diese Fieberkurve vom Leben des Josef. Und was man sich fragt ist, Wie hat er das hinbekommen, sich immer wieder aufzurichten? Er hat so schlimme Dinge erlebt, so schlimme Schicksalsschläge, falsche Vorwürfe. Er ist vergessen worden, von seinen Brüdern misshandelt worden. Und wie hat er das hingekriegt, sich immer wieder innerlich aufzurichten und das Beste aus seiner Situation zu machen? Die Antwort darauf gibt uns dieser Psalm 81. Josef hat sich entschieden, egal was passiert, ich werde meinen Gott anbeten, auch dann, wenn er so handelt, wie ich es nicht verstehe, wie ich es mir nicht gewünscht habe. Josef hat sich nicht brechen lassen durch die vielen Schicksalsschläge und er hat diesen tiefen Entschluss gefasst, egal was passiert, ob es schön ist oder ob es nicht so schön ist, ich werde Gott anbeten, ich werde seine Herrschaft akzeptieren und das heißt auch, ich werde das, was passiert in meinem Leben, annehmen und das Beste, mit Gottes Hilfe das Beste daraus machen. Es ist alles eigentlich eine Auslegung dieses Verses aus 1. Petrus 5. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Josef hat das trainiert, sich unter die starke Hand Gottes zu beugen und das auch zu akzeptieren, wenn Sachen passieren, die schmerzhaft sind und die er sich nicht gewünscht hat. Und Gott hat ihn zu seiner Zeit erhöht. Dann ging es auf einmal ab in den Fahrstuhl, aus dem Kerker zum zweiten Mann im Staat. Daniel, ein anderer Prophet, der hatte drei Freunde, die sind einmal in einer furchtbaren Situation gelandet. Sie wurden dazu gezwungen, im Perserreich den persischen König anzubeten. Und sie haben sich geweigert, diese drei Freunde, diesen persischen König anzubeten. Und der persische König war darüber erbost und wollte sie vernichten, wollte sie verbrennen, wollte sie in einen Ofen werfen. Und dann sagen diese drei Freunde, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und ich bin sicher, das haben sich diese drei Freunde gewünscht, dass Gott rettet. Aber jetzt geht's weiter. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast errichten lassen, nicht anbeten wollen. Das ist Anbetung. Das ist eigentlich die Definition von Anbetung. Gott kann alles und er kann auch alles zu meinen Gunsten tun, aber auch wenn er es nicht tun wird, werden wir ihn anbeten und werden wir nicht die Knie beugen vor irgendwelchen anderen Dingen in unserem Leben. Das ist Standfestigkeit, die Gott schenkt und das ist auch Standfestigkeit, die unserem Leben Halt gibt. Vielleicht gibt es ein paar Leute hier, bin sicher, wo es immer auf und ab geht. Gott will Stabilität in dein Leben bringen und er wird es durch so eine Entscheidung tun. Du wirst krisenfest. Du wirst vielleicht deine Depression in dem Moment überwinden, wo du sagst, ich werde meinen Gott anbeten. Ich werde ihn anbeten, egal was passiert. Wir haben ja das Lutherjahr und das bekannteste Zitat von Luther ist wahrscheinlich dieses Hier stehe ich, Gott helfe mir arm. Dieser Mann war standfest. Er hatte den Kaiser, er hatte das halbe Reich, er hatte die römische Kirche gegen sich und er sagt, hier stehe ich. Und er konnte es, weil er seine Knie vor Gott gebeugt hat. Du wirst stehen können. Du wirst stehen können. Du wirst standfest sein, wenn du vor Gott kniest. Das wollen wir jetzt üben in einer Anbetungszeit.